Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 7. November 2021, der drittletzte Sonntag im Kirchenjahr. Das Thema ist das Kommen des Herrn, also seine Wiederkunft, alles, was damit zusammenhängt. Während das Evangelium uns noch davor warnt, dieses Kommen vorherzusagen, betont der Predigttext, der zugleich auch heute ein Teil der Psalmlesung ist, dass der Zorn Gottes ein wesentliches Element des Kommens ist. Der Wochenspruch aus Matthäus 5, Vers 9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir singen nun von dem Lied 165, Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Psalm 85, die Verse 9 bis 14. Er steht nicht im evangelischen Gesangbuch. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Friede zusagt seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unserem Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten wir folgen. Wir beten. Gott, öffne uns die Augen für das Leben, dessen Zeit du alleine bestimmst. Lass uns den Segen spüren, die Freude genießen, das Leid tragen in allem, was du uns in unsere Hände legst, und gewähre uns den Frieden, der Kraft gibt, loszulassen und dir ganz zu vertrauen auf unserem Weg zu dir. Ich, Herr, wir Gott, danken dir und singen dir Lob und bitten dich gleichzeitig um dein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, Eleison. Das Evangelium für den heutigen drittletzten Sonntag nach Trinitatis steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 24. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, antwortete Jesus ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da, siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen nun vom Lied 152. Wir warten dein, o Gottes Sohn, die Strophen 1.
Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinen Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, der hebt sein Haupt und siehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Die Frage nach der Gerechtigkeit und auch der Zukunft treibt die Menschen seit jeher um. Auch heute. Wenn wir in die Landschaft hineinblicken, ist die Frage, was gerecht sei, heute unüberhörbar. Die Friday for Future Kinder- und Jugendbewegung ist eine Art außerparlamentarische Opposition, die uns alten Säcken, ich sage das bewusst so deutlich, weil ja es dort eine Floskel gibt, nämlich, dass ich ein alter, weiser Mann sei, also im Sinne von farblich weiß, der im Endeffekt die Zukunft dieser Jugend und Kinder verstellt. Also ich, du, wir werden beschuldigt, ihnen, diesen Kindern, die Zukunft zu verstellen. Wir verstellen und verwenden Wasser, Ressourcen, Renten, Luft, CO2 und alles Mögliche und vernichten sie für die Zukunft dieser Kinder. Wir sind also die alten, weisen Männer, die die Zukunft dieser Jugend vernichten. Ich finde diese Gerechtigkeitsdebatte interessant. Sie ist ja nicht die einzige, aber mustergültig für das, was eigentlich unter diesem menschlichen Gerechtigkeitsbegriff eine wesentliche Rolle spielt. Denn es geht hier in einer wesentlichen Frage gerade nicht um Gerechtigkeit. Denn in allen Debatten, nicht nur der Jugend, auch der Gender, der Frauen, der Asyl, der Renten, der Schulden oder was auch immer, immer nur geht es bei der Gerechtigkeit um die eigenen Ansprüche. Also nicht, dass etwas gerecht verteilt wird, sondern für mich gerecht verteilt wird. Es geht also weniger darum, die Gerechtigkeit im Blick auf das Gesamte oder gar als einen Ausgleich zu sehen, bei dem ich vielleicht sogar meine Gerechtigkeit zurückstellen muss und vielleicht mehr Steuern zahle, weil ich irgendwie gegen Entgelt Geld verdiene, was leiste, damit die anderen, die das nicht haben, Geld bekommen. Also es geht um Ausgleich für mich. Ob diese Jugend, und ich beiße mich mal an diese als alter, weiser Mann fest, im Endeffekt gerecht handelt, tja, wer weiß das. Ich mach's mal ganz deutlich. Was hat diese Generation bisher denn an Gerechtigkeitsleistungen bewiesen? Was hat sie denn geleistet? Welche Art von Renten hat sie eingezahlt? Oder vielleicht nur studiert und Steuern verbraucht? Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten haben sie denn getan? Oder gar Kinder für die Zukunft großgezogen? Sicher, manche sind erst 25, aber andere von uns hatten mit 25 schon ein 5-jähriges Kind. Und Geld verdient, damit es zu essen, Kleidung, Kita hatte. Früher war es so, und natürlich als alter, weiser Mann rede ich von früher, dass Leistung und Entlohnung ein Grundprinzip war. Heute geht es eher um bedingungsloses Grundeinkommen, um bedingungslose Zukunft, bedingungslose Gesundheitsversorgung ohne Einzahlung in die Gemeinschaftskrankenkasse oder auch um eine bedingungslose Erstausstattung für Asylbewerber. Nochmals, ich selbst habe als junger, weiser Mann für meine Zukunft gekämpft, in Wendland, Doppelbeschluss, im Wald in Mirfelden, aber vor allem auch durch meine eigenen Hände Arbeit. Mir wäre nie eine Idee gekommen, als Schmarotzer in die Zukunft zu gehen und dabei den anderen, wie es damals hieß, auf der Tasche zu liegen. Meine Zukunft vor 40 Jahren, als ich 18 Jahre war, sollte eben das sein, was es ist, nämlich meine Zukunft. Nicht die geforderte Zukunft, die mir andere sicherstellen sollen. Oder eine Zukunft, die im Endeffekt auf Kosten von anderen passiert. Und wenn man theologisch dieses Mal betrachten würde, bedeutet das, dass ich quasi werkgerecht denke. Ich glaube, Gerechtigkeit in dieser Welt ist eine Werkgerechtigkeit. Also Leistung und Entlohnung stehen in einem unverbrüchlichen Zusammenhang, unabhängig davon, ob man die, die quasi weniger leisten, verhungern lassen will. Der Psalm 85, den ich ja schon ab dem Vers 9 bis 14 bei der Psalmlesung gelesen habe, ist dreigeteilt. Aber ich will ihn nochmal komplett lesen, um diese Dreiteilung deutlich zu machen. Es ist ein Psalm der Korachiter vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünden bedeckt hast. Selah, der du vormals hast allen deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Vers 9, den wir schon gehört haben, bis 14. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in ihrem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit ihm vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Soweit der Text. Nun zur Dreiteilung. Gott zeigt seinen Zorn. Ja, Gott zeigt seinen Zorn. Zweitens, Gott zeigt seine Gnade. Ja, er zeigt auch seine Gnade. Drittens, Gott fordert auf, dass wir als das Volk und sein Volk endlich unseren Hintern hochheben und nicht mehr selbstgerecht, protestantisch heute gerecht oder ich gerecht handeln. Keine Angst, Freund. Gottes Zorn ist auch heute noch die Gefahr der Welt. Ja, Gottes Zorn ist auch heute noch die Gefahr der Welt, auch nach und unter Christus. Alles andere anzunehmen, ist schlichte Dummheit. Und Gottes Gnade ist auch heute noch die Rettung der Welt. Ja, seine Gnade ist die Rettung der Welt, auch nach und unter Christus. Also, Gottes Aufforderung in diesem Psalm besteht darin, an uns nach wie vor und nach und unter Christus, dass wir nicht an unsere Gerechtigkeit denken sollen, also diese weltliche, die wir uns selbst erfunden haben, sondern der Gerechtigkeit, die allein bei Gott gilt. Also die Gerechtigkeit Gottes, die uns anfällig, zufällig und gefällig werden lässt. Alles andere ist Makulatur, Dummheit und Eitelkeit, ob alt, jung, weiß, schwarz, grün, blau, völlig egal, Mann, Frau, junge Mädchen oder X, was auch immer. Der Lohn Gottes ist keine Forderung meiner oder eines anderen Leistung, sondern allein ein Geschenk dem und der diese Gnade aufnehmen kann und will. Also Gerechtigkeit muss nicht protestiert werden. Gerechtigkeit muss empfangen werden. Wenn man heute so hineinguckt, ist es ja die Frage nach der Zukunft. Nach der eigenen? Nein. Nach der Zukunft mit den anderen und der anderen. Ich bin mal provokant. Wie wäre es mit Pflegekraft? Bauarbeiter, Handwerkerin, statt Studium und Forderung zu schreien. Wie wäre es, wenn man freitags futuren würde und samstags die Straße fegt. Oder die McDonald's-Verpackung recycelt und die Hühner für die frittierten Chicken Sticks hegt, pflegt, schlachtet, rupft und verarbeitet für den Lohn, der dafür aufgerufen wird. Wie wäre es, wenn wir nicht nur studieren oder anderweitig rumlungern auf einem Bürostuhl im klimatisierten und beheizten Annehmlichkeiten und glauben, dass das die Arbeit auch für andere wäre? Und vor allem, wenn Leistung eine Bedeutung hat, dann wäre das ja ein Anschub. Und dann muss er beweisen, ob Leistung kommt. Also warum sollten wir eigentlich den Minderheiten ein goldenes Nest auf Dauer bauen? Oder warum sollten wir Asylbewerber nicht auf die Probe stellen und gegebenenfalls, wenn ihre Kultur nicht hineinpasst, abschieben? Warum? Und warum sollten Polen, Rumänen eigentlich auf dem Bau arbeiten oder in der Pflege und wir dort diesen Menschen ihre eigenen Männer und Frauen entziehen? Wie wäre es, statt zu studieren, auch richtig zu arbeiten? Ich weiß, es hört sich bissig an und es ist auch bissig, absichtlich. Denn wenn ich aktuell sehe, wie die Rahmenbedingungen aussehen, so glaubt ja jeder in seiner eigenen studierten Selbstherrlichkeit, selbstherrlich sein zu dürfen. Und ich nehme das bewusst auch in meiner Kirchengemeinde wahr. Alle Welt haben Forderungen. Nur ein Beispiel, weil ich ja oft der Dumme bin, der sich nicht abkapselt. Am Dienstag um 5.20 Uhr in der Früh rief, kein Witz, eine katholische Frau an und kreinte, 5.20 Uhr, gut, ich war nach dem zweiten Klingeln dran. Das Thema war unerquicklich. Wann denn endlich der Tortenkühler abgeholt werden könnte? Tja, Erwartungshaltung überall. Kita-Eltern, Mitarbeiter, MAV, Jugendamt, alle wollen, haben und können nur eines: Ansprüche stellen. Und wenn man erwartet, dass sie etwas leistet, wie zum Beispiel das Jugendamt, Pustekuchen. Wenn man dann darauf hinweist, dass Menschen Geld für ihre Arbeit bekommen, tja, das wäre ja ein Anspruch. Aber wenn man Leistung fordert, tja, dann vielleicht eine Krankmeldung. Erwartungshaltung überall als Gerechtigkeitsgeschwafel. Und ganz ehrlich, ich persönlich sehe jetzt nach 5 Jahren mal wieder mit einer halben Stelle im Fahrberuf auch diesen hochgradig kritisch an. Denn wie schon am Freitag im Zuspruch ausgeführt, glaube ich nicht, nein, ich weiß es, Pfarrer sein ist kein Beruf. Auch nicht für mich. Es ist auch keine Berufung, sondern schlicht ein Akt der Beteiligung am Evangelium. Was jedem Christen auferlegt ist, und die Frage wäre ja in die Zukunft hinein, wenn man endlich vielleicht sich mal zum Herrn und nicht zur Kirchensteuer nur bekennen würde, wenn man das wieder machen würde. Nun, in der Zukunft gibt es multiprofessionelle Teams, bestehend aus einer Pfarrperson, Kantor und gemeindepädagogischer Person. Und dann sind alle happy und keiner arbeitet mehr. Tja, super Sache. Eine Sache sollte klar sein. Gottes Zorn ist real. Denn Gerechtigkeit ist immer gerichtete Gerechtigkeit im Angesicht Gottes. Es gibt keine Forderung, sondern ich und du und wir werden im Angesicht Gottes gerichtet, ob wir der Gerechtigkeit Gottes angemessen gewesen sind. Tja, ich spüre die Forderungen täglich. Ich spüre täglich, was es bedeutet, dass Menschen glauben, über einem anderen bestimmen zu müssen, das Rennen tun und machen. Und vielfach ist es so, dass die Kirche sich selbst damit lahmlegt. Tja, der Zorn Gottes kommt. Und er lässt sich auch nicht einfach wegwischen mit einem Schnipp, sondern wir werden gerichtet. Das Kommen des Herrn, und das ist bei dem dritten, letzten Sonntag in der Trinitatiszeit geht es nur um dies. Sind wir gerüstet für Gottes Gericht und seiner Gerechtigkeit? Amen. Herr, schenke du Klarheit, Wahrheit, deine Gerechtigkeit und Zutrauen, dass wir in deinem Gericht bestehen können. Amen. Wir singen von dem Lied 426, es wird sein in den letzten Tagen, die Strophe 1, ein eher unbekanntes Lied.
Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehen, da wird Gottes Berg überragen, alle anderen Berge und Höhen, und die Völker werden kommen von Ost, West, Süd und Nord, die Gott fernen und die frommen zu fragen nach Gottes Wort. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn.
So lass uns beten und Fürbitte halten. Gott, du weißt, wir fordern, kreinen, zedern, wenn unsere Sache nicht funktioniert und wir bekommen, was wir wollen. Mache du uns, Herr, wieder bewusst, dass du ein zorniger, nachtragender Gott sein kannst und sein wirst und du uns ins Gericht führst, bei dem es um deine Gerechtigkeit geht, dass Gnade nicht umsonst, sondern ein Geschenk ist, mach uns deutlich. Denn das neue Leben aus deiner Gnade heraus erfordert, dass wir unsere Wünsche, unsere Ansprüche, unsere Gerechtigkeit allein in die Gerechtigkeit nach deiner Fasson stellen. Und Herr, lass die Welt erkennen, dass es an dir mangelt und nicht an den eigenen Ich-Wünschen. Und Herr, komm endlich und mach dem allem ein Ende. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 396, Jesus, meine Freude. Den Vers 1.
Jesu, meine Freude, meines Herzens Heide, Jesu, meine Ziel. Ach, wie lange, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts als Liebes werden.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen.